Ja, liebe Geschwister, also in der Ferienzeit komme ich irgendwie in so einen Gewissenskonflikt. Könnte man eine grundsätzliche Frage daraus machen, inwieweit Menschen auf den Prediger hören an einem Sonntagmorgen. Aber jetzt geht es eigentlich. Also wenn die Reihen noch mehr gelichtet wären hier vorne, hätte ich den hinteren Teil aufgefordert, doch ein Zeichen zu setzen, auf den Prediger mal zu hören, ausnahmsweise heute und nach vorne zu Arne. Großartig. Weil man muss dann optisch immer so viel leere Reihen überbrücken, das macht mich so ganz kribbelig und ganz nervös. Aber wer hinten seinen Stammplatz hat, der darf natürlich hinten sitzen bleiben, selbst wenn er noch jung ist. Ja, ein sehr geschätzter Prediger. Boah! Das ist Erweckung. Oder zumindest die Anfänge. Und das ist ja dann so, wenn das losgeht, dann zieht das Leute nach sich und die Ursel kommt nach vorne und die Lydia und ach. Ja, ihr helft mir mit einfach. Herzlichen Dank. Margret auch. Oh. Zumindest einen Stuhl. Ja, ein sehr geschätzter Prediger von mir, der hat erst mal so eine Predigt begonnen, hat gesagt, Leute, ich kann heute nicht predigen. Ich möchte gerne über Tradition predigen und die sind so gefestigt. Er hat gesagt, pass auf, die Leute, die rechts sitzen, die müssen jetzt mal da sitzen, die links sitzen, müssen da sitzen. Und da war auch wenig Bewegung. Er hat gesagt, das sind Traditionen. So, aber jetzt reicht es auch für heute. Aber für nächsten Sonntag, ne? Wie bitte? Nee, was? Man kann ja auch Erweckung erzwingen, dann machen wir da so ein Band hin, heute gesperrt, polizeilich, FBI oder sowas. So. Ja, heute mitten in der Predigt werde ich euch ohnehin fragen, ob ich weitermachen soll. Also bete ich jetzt erstmal lieber mit uns, ne? Lieber Vater, wir leben davon, dass du zu uns redest. Du hast Worte des ewigen Lebens, sagen die Jünger zu deinem Sohn Jesus Christus. Und ja, lieber Vater, ich bitte, dass du jetzt und heute zu uns sprichst, dass du unser Herzen erreichst und wir dich hören und sehen und dass dein Wort in unserem Leben wirklich Frucht bringt. Amen. Liebe Gemeinde, was hat das Wort Google und das Wort Barmherzigkeit miteinander gemeinsam? Weiß das jemand? Wie bitte? Lauter. Also es ist Folgendes, beide Worte kommen ursprünglich im Deutschen nicht vor. Bei Google ist das ja klar, kommt aus Kalifornien. Aber auch das Germanische, jetzt nehmen wir das mal im weitesten Sinne als Vorläufer, für die deutsche Sprache, kannte das Wort Barmherzigkeit nicht. Und das Wort Barmherzigkeit ist erst über, ich glaube, die schottisch-irischen Mönche und deren biblischen Sprachgebrauch in die deutsche Sprache hineingekommen, was unter Umständen einen tiefen Blick in die Mentalität von uns Germanen bringt, dass wir das Wort Barmherzigkeit einfach nicht kannten. Und ich weiß nicht, ob wir es waren. Aber zum Glück gibt es das Wort jetzt. Und um Barmherzigkeit soll es heute auch im weitesten Sinne in der Predigt gehen. Ich habe ja vor ein paar Wochen angefangen, über Forderungen Jesu zu predigen, weil mir aufgefallen ist, dass die Bergpredigt und parallel im Lukasevangelium, die in der Feldrede, Jesus sehr viele Forderungen an seine Jünger stellt. Und das ist mir schon aufgefallen, aber die Forderungen, die ich die letzten Male gepredigt habe, die stehen eben unter einem Vorzeichen, nämlich unter dem Satz Jesu, werdet barmherzig, wie euer Vater im Himmel auch barmherzig ist. Und Jesus fordert von seinen Jüngern also ein Verhalten unter diesem Vorzeichen der Barmherzigkeit. Zum Beispiel, richtet nicht. Richtet nicht. Ich hatte darüber gepredigt, welche Faszination vom Richten ausgeht. Oder auch dann als nächsten Schritt, verurteilt nicht. Sondern gebt einander frei, setzt Menschen frei, entlasst Menschen in die Freiheit. Das ist barmherzig. Oder auch beim vorletzten Mal in der Predigt ging es um das Geben. Gebt, so wird euch gegeben werden. Das ist barmherzig. Es fällt auf, dass Jesus diese Forderung vom Richten, vom Urteilen, vom Geben, alle in der Mehrzahl ausspricht, sich also an eine Gemeinschaft richtet. Und das ist immer ganz gut, wenn man so Worte an die Gemeinschaft richtet, dann kann man immer links und rechts gucken und denken, oh ja, da ist ja noch einer, für den das heute sicher gilt. Der heutige Predigttext ist in der Einzahl formuliert und das lässt wirklich aufhorchen. Da fällt es vielleicht schon etwas schwieriger, nach rechts und links zu schauen und zu fragen, wie geht der wohl mit diesem schönen Predigttext um? Ich lese ihn mal vor aus Lukas 6, 41 bis 42. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst dabei den Balken in deinem Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Du Heuchler, mit dieser sehr direkten Anrede möchte ich die Predigt beginnen. Und damit meint Jesus, ja, jemand, der diesen Text liest oder hörst, also mich und dich. Und bei dieser Anrede, du Heuchler, da möchte man doch ein bisschen nach links oder rechts gucken, wen Jesus denn da jetzt genau meint. Doch wohl nicht mich. Ich entsinne mich, dass ich als Schüler, 18 Jahre alt, meine Tante auf den Bahamas besucht habe. Für diese Reise habe ich hart gearbeitet, das nur nebenbei, um das klarzustellen, auf dem Bau. Und in der Zeit, das war für mich also klein Andreas, in der ganz großen Welt darf mal fliegen. Und meine Tante hat in der Zeit öfters in Miami zu tun gehabt und hat mich mitgenommen. Also wir sind immer von Bahamas, Miami, das ist so eine halbe Stunde Flug, immer hin und her geflogen. Also ich war ganz, ganz fasziniert. Und dann saßen wir in Miami auf dem Flughafen und warteten dann auf unseren Rückflug. Und ich habe mir so einen Spaß draus gemacht, zu versuchen, was dort bei der Lautsprecheransage immer durchgegeben wurde. Also zum Beispiel Leute, die spät zu ihrem Flug kamen, die sollten sich beeilen, oder jemand irgendwie seinen Koffer vergessen. Oder mit den Tickets war nicht in Ordnung und so. Und dann wurde eine Person immer ausgerufen. Mr. Richard, please come zu sonst irgendwo hin. Und ich sage zu meiner Tante noch, Mensch, ist der blöd, wie oft der ausgerufen wird. Und er sagt, du, ich glaube, das bist du. Ja, die konnten meinen Namen nicht so richtig aussprechen. Ich weiß nicht, Katie, bist du da? Reichert, wie spricht man das auf? Wie würdest du es aussprechen, so ganz spontan, wenn du mich jetzt nicht kenntest? Also die haben gesagt, Richard, irgendwie so. Ich war es jedenfalls. Ja, und auf einmal war ich persönlich gemeint und sollte zum Schalter kommen, weil mit meinem Ticket nicht was in Ordnung war. Ja? Und so ist das mit diesem Text her. Du Heuchler. Okay, wenn man jetzt hart gesotten ist und Sonntagsschule alles mitgemacht hat, dann lässt man auch so einen Text noch an sich abpellen, oder Maria? Na also, ich nehme an, du hast das alles schon mitgemacht. Aber so macht das Jesus hier. Im Grunde genommen, jeden, der diesen Text liest, nennt Jesus einen Heuchler. Und im Deutschen hat der Heuchler echt einen üblen Ruf. Wer möchte mit Heuchlern schon gerne unterwegs sein? Wer möchte mit Heuchlern etwas zu tun haben? Ist doch niemand. Ja? Und wenn wir uns überlegen, wen Jesus im Neuen Testament Heuchler nennt, dann sind es die Pharisäer. Und da wissen wir alle, das ist auch genau richtig so, denn die behaupteten von sich, die Sehenden zu sein, weil sie in der Schrift sich gut auskannten, weil sie vorbildlich lebten. Und sie nannten sich deswegen die Sehenden, alle anderen eben nicht. Das waren Blinde in ihren Augen. Und Jesus geht mit den Pharisäern immer sehr knallhart um. Da wird er richtig emotional. Aber jetzt wendet er sich an seine Jünger, an dich und an mich und sagt, du Heuchler, was geht hier ab? Und jetzt eben die Frage, habt ihr noch Lust, euch weiter mit dem Text zu befassen? Wer hat Jo gesagt? Okay, dann machen wir mal. Für euch zwei. Nochmal, wir müssen vielleicht nochmal zu uns überlegen, Jesus stellt diese Forderungen auf, mit dem Ziel, uns barmherziger zu machen. Werdet barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Das ist ja zunächst mal ein gutes Ziel. Und es ist ja Jesus, der dieses Wort benutzt. Und Jesus benutzt solche Worte nicht, auch wenn er sehr klar redet, nicht um uns niederzumachen, sondern er benutzt selbst so ein Wort aus Liebe heraus. Und er möchte uns damit barmherzig machen. Und es scheint so zu sein, dass es nötig ist, das mal so krass zu formulieren. Sein Hauptanliegen ist ja mein Heil und meine Heilung. Ein Zahnarzt, der mir immer auf die Schulter klopft und sagt, ja, alles super, und nicht die Löcher sieht, der taugt nichts. Ja. Manchmal muss er eben auf den Zahn auch fühlen. Heuchler, im Griechischen Hypokrites, ist zunächst einmal eigentlich ein Schauspieler in der griechischen Sprache. Das ist eine Berufsbezeichnung für jemanden, der im Theater auftritt. Und damals war das eben so, dass die Leute als Schauspieler dann auch, um das sehr deutlich zu machen, was sie taten, eine Maske trugen. Also zunächst einmal war dieser Begriff gar nicht so negativ besetzt. Und das Gute an den meisten Schauspielern ist, wenn sie gut sind, dass sie wissen, ich spiele nur eine Rolle und irgendwann ist Schluss und dann bin ich wieder der Echte, der Normale. Aber Jesus meint hier schon was anderes. Wenn er jetzt hier von Heuchler spricht, dann meint er wirklich das, was auch bei uns im Deutschen so negativ gefärbt ist. Das ist jemand, der eben nicht mehr zwischen Rolle und Wirklichkeit unterscheidet. Er kommt aus seiner Rolle nicht mehr heraus und das Schlimme ist, er weiß es nicht. Aber Jesus hat es eben gerne mit echten Menschen zu tun, mit Menschen, die sie sind, die so sind, wie sie sind. Und so ist diese Anrede, du Heuchler, ein Weckruf Jesu. Komm aus deiner Rolle heraus und ich will dir dabei helfen. Komm heraus aus zum Beispiel dieser Rolle des überlegenen Richters, der genau weiß, aha, da wackelst du. Oder dessen, der den Durchblick hat für andere. Zum Zweiten möchte mich gerne ein bisschen befassen mit Splitter und Balken. Wie kommt es, sagt Jesus, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Also wenn jetzt das Wort du Heuchler nicht drin vorkommt, hat das Ganze ja auch ein bisschen was, kann man ja nur eigentlich mit Humor ertragen. Also Balken, Jesus kommt ja so aus der Branche, sein Vater war jemand, also der im Bau gearbeitet hat, der Zimmermann und so weiter, der viel mit Holz gearbeitet hat. Und wenn hier von Balken gesprochen wird, ist ein Dachbalken gemeint. Und der hatte selbst in Palästina mindestens 1,50 Meter an Länge. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, dass man so im Auge, die muss einen gewissen Querschnitt haben und sagen wir, nur 1,50 Meter Länge hat, wäre irgendwas was für ein Kunstprojekt mal, so Bilder Jesu. Dann ist irgendwie klar, dass Jesus hier übertreibt. Ja? Mit 1,50 Meter Balken Minimum kann man nicht mal richtig laufen, da stößt man überall an. Und wie will man dann also auch noch, wenn ich jetzt auf 1,50 Meter an Siegfried rangehe, dann könnte ich vielleicht noch seine Augenfarbe erkennen, aber geschweige denn ein Splitter. Ja? Das ist also schon übermenschlich, was Jesus hier beschreibt. Aber Jesus übertreibt hier, um deutlich zu machen, worum es geht. Nun gibt es eine Steigerung noch. Jesus setzt nur eins drauf. Er sagt, es ist im Grunde ja schon ein dolles Ding, wenn du denkst, ich will dir bei deinem Splitter helfen. Aber jetzt fängt derjenige, der hier bebalgt ist, auch noch an zu reden. Er sagt, stopp, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge entfernen. Das heißt, der bebalgte Bruder gibt sich nicht zufrieden mit dem Denken und mit dem Wahrnehmen, sondern er will jetzt auch zur Tat schreiten. Und da merkt man schon, da wird Jesus irgendwie sauer und sagt, sag mal, wie kannst du das eigentlich überhaupt versuchen oder wie kannst du das wagen, so zu handeln? Du bist betriebsblind und willst dich in das Leben deines Bruders helfend und wohlwollend einmischen. Und interessant ist, Jesus bestreitet gar nicht, dass da ein Splitter ist. Aber er sagt, der mit dem Balken, der ist am wenigsten geeignet, sich darum zu kümmern. Jetzt habe ich wieder mal das Google-Ding benutzt und mal über Balken und Splitter nachgegoogelt und da stellt man fest, dass es erstaunlich viele Untersuchungen gibt zu diesem Phänomen. Siegfried hat es ja gerade genannt, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und man hat festgestellt, dass es ein großes Missverhältnis gibt. Neuerer Zeit gibt es Untersuchungen, wie realistisch Menschen ihre Mitmenschen einschätzen. Und ich war echt überrascht. Man hat verschiedene Bereiche untersucht, also Ehrlichkeit, Spendenbereitschaft, Barmherzigkeit, Bereitschaft, unangenehme Arbeiten auszuführen, auch Verfahren, Verhalten im Straßenverkehr und so weiter. Dann hat man untersucht, wie nimmt jemand sich selbst wahr und wie nimmt er seine Mitmenschen wahr. Und es war sehr, sehr erstaunlich. Die Menschen nehmen ihre Mitmenschen erstaunlich realistisch wahr. Also es ist gar nicht so sehr, dass man sagt, oh, alle schlecht, deutlich schlecht, sondern man hat ziemlich sehr genau, ja, so sind die. Der ist, von 100 Personen sind 30 ungefähr so spendenbereit. Und das stimmte dann auch. Das heißt, wenn man so ein bisschen was über sich erfahren will, braucht man eigentlich nur seine Leute um sich herum mal zu fragen. Die können das relativ realistisch beurteilen. Gar nicht besonders negativ. Aber dann ging es darum, sich selber wahrzunehmen. Jetzt ist irgendwie klar, die meisten Menschen halten sich selbst für deutlich ehrlicher, deutlich barmherziger, deutlich spendenbereiter, und jetzt geht es in zwei Richtungen los, als die Mitmenschen. Das ist ja noch okay, aber auch, als sie es tatsächlich sind. Das heißt, wir schätzen uns viel wohlwollender ein als den Rest der Welt und sind es aber leider nicht. Und was Jesus hier so übertrieben zu beschreiben scheint, ist tatsächlich die Wirklichkeit. Also vor 2000 Jahren hat Jesus Untersuchungen vorweggenommen mit ihren Ergebnissen, die heute entdeckt werden. Das ist schon faszinierend. Und jetzt möchte ich doch auch nochmal persönlich formulieren. Andreas, du hältst dich persönlich für deutlich ehrlicher, fleißiger, barmherziger, als du es tatsächlich bist. Und das ist schon sehr ernüchternd. Wenn da keiner was von mitbekäme, ja, dann wäre das ja auch okay. Dann hätte ich vielleicht ein kleines Problem mit mir selbst. Aber irgendwie neigen wir doch dazu, es nicht bei uns zu behalten, sondern das auch die Menschen wissen zu lassen. So beschreibt Jesus das jedenfalls hier sehr klar. Und wir fühlen uns berufen, andere zu belehren und fürsorglich helfen zu wollen. Was Jesus ja auch gar nicht ablehnt, aber in dieser Art und Weise eben. Weil es von oben kommt. Weil es aus der Warte kommt, hey, du hast da was, lass dir mal helfen. Und eigentlich habe ich etwas viel Größeres und lasse mir nicht helfen. Dazu sagt Jesus, du Heuchler. So, aber jetzt wollen wir mal sehen, welche Chancen der Balken bietet. Jesus gibt ja die Aufforderung, kümmere dich um deinen eigenen Balken. Entferne ihn. Und damit ruft Jesus zu einer sehr gründlichen und schonungslosen Bestandsaufnahme auf für mein Inneres. Andreas, befasse dich mit deinem Balken. Wirf mal einen wirklichkeitsnahen Blick auf deinen Charakter, auf deine Schwächen, auf dein Versagen. Und es geht bei diesem Erkennen des eigenen Balkens nicht darum, zu sagen, gut oder schlecht. Es geht auch nicht darum, den eigenen Kritiker, den wir ja oft, wenn wir insbesondere in, sagen wir mal, sehr moralischen Familien groß geworden sind, da haben wir innerlich sowas, dass einer einen dauernd anklagt und sowas. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, diesem inneren Kritiker noch mehr Nahrung zu geben, damit wir uns noch mehr hassen. Sondern es geht um ein wirklichkeitsnahes Sehen auf unsere Schattenseiten. Und dies in einem ganz tiefen Vertrauen auf die große Liebe und Macht Gottes, daran etwas ändern zu können. Es geht ja darum, wenn wir auf den Balken schauen, nicht perfekter zu werden, sondern barmherziger. Es geht auch nicht darum, moralisch überlegener zu werden über andere, sondern achtsamer und mehr Mitgefühl mit anderen Menschen umzugehen. Und es geht auch nicht darum, Sünde noch besser zu vermeiden. Der Blick auf unsere tatsächlichen Fehler ist ein Geschenk an die Menschen, die uns nahestehen. Es geht beim ehrlichen Blick auf unsere Schattenseiten darum, den Menschen, die uns lieben, es leichter zu machen. Denn die Menschen, die einen Blick, einen realistischen Blick auf ihre Schattenseiten geworfen haben, sie erkannt haben, die ihren blinden Fleck erkannt haben, die sind viel leichter zu lieben als andere. Niemand von uns braucht perfekte Menschen um sich. Wir brauchen Menschen um uns, die aufrichtig mit ihren Fehlern und Beschränkungen umgehen und hoffentlich daran wachsen. Wenn wir manche Gleichnisse Jesu anschauen, der geht gerechtfertigt weg. Also es ist dieses eindrückliche Beispiel von dem Pharisäer und dem Zöllner, die im Tempel stehen und beten. Der Pharisäer sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da. Und der Zöllner sagt, Gott sei mir Sünder gnädig und schlägt sie auf die Brust. Und von dem sagt Jesus, der geht gerechtfertigt weg. Er sagt nicht, der ist super. Er sagt auch nicht, das ist ein toller Mann, sondern er sagt, er ist gerechtfertigt, weil er einen ungeschminkten Blick auf sich selber wirft. Man könnte sogar so weit gehen, zu sagen, dass wir so etwas brauchen. Wir brauchen unsere Niederlagen, unser Scheitern, unser Versagen, damit unsere selbstgemachte Großartigkeit zerstört wird. Wir brauchen solche Wichtigkeiten als Spiegel. Diese Balken in unserem Auge, wenn wir ihn anschauen, ist eine Chance, barmherziger zu werden. Und das ist es, was Jesus nicht braucht. Er braucht keine perfekten Heiligen, sondern er braucht geheilte, barmherzige. Gemeinde soll ein Zusammenschluss von barmherzigen Menschen sein. Zum Schluss möchte ich noch auf diesen Schlusssatz von Jesus kommen. Er sagt, wenn du dich dann mit deinem Balken erfolgreich beschäftigt hast, dann sagt er, wenn du dann noch Lust hast, wenn du dann noch Energie hast, dann kannst du dich auch, dann sagt er sehr schön, dann kannst du genau hinschauen, was mit dem Splitter deines Bruders los ist. Und wenn du dann noch Lust hast, dann kümmere dich drum. Aber ich glaube, wenn wir uns den Balken anschauen, wirklichkeitsnah anschauen, dann wird unser Blick auf keinen Fall mehr von oben herab sein, sondern wir werden uns auf Augenhöhe begegnen. Und ich glaube, der Blick von uns wird barmherzig sein und voll Dankbarkeit, dass Heilung erlebt haben. Ich glaube, das ist fähig, barmherziger zu werden, so wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Teresa von Avila wird ein Satz zugesprochen, den ich in dem Zusammenhang einfach sehr zitierenswert halte. Sie sagt, Herr, erhalte mich so liebenswert wie möglich. Ich möchte keine Heilige sein, mit denen lebt es sich so schwer. Aber ein alter Griesgram ist das Krönungswerk des Teufels. Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken. Und verleihe mir, o Herr, die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen. Amen. Machen wir einen Augenblick still und dann Psalm 150.